Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Die lang ersehnte Deeskalation in Nahost scheint einen großen Schritt näher zu kommen. Haben wir alle, glaube ich, in den letzten 24 Stunden mitbekommen, das Auf und Ab. Was ist passiert? Die USA und der Iran haben unter der Zuhilfenahme von Pakistan verabredet eine 14-tägige Feuerpause, um die Rahmenbedingungen hoffentlich für ein Ende des militärischen Konflikts auszuloten. Ja, was haben wir gesehen? In der Folge, die Märkte, insbesondere in Asien, seht ihr hier auf der linken Seite, reagierten mit kräftigen Kursaufschlägen. Aktienindizes, Edelmetalle und auch Kryptos springen gen Norden. Kryptos nebenbei mal wieder 300 Millionen in Shorts liquidiert. Gleichzeitig fällt der Ölpreis zweistellig gen Süden. Also das war schon gestern Nacht eine heftige Reaktion. Der gute alte Taco-Trade, kann man ihn ja nennen, hat mit Hilfe Pakistans wohl scheinbar wieder erwartend erstmal gezogen. Heute klären wir, ob der Waffenstillstand die Basis für einen nachhaltigen Frieden liefern könnte. Und ja, die 10 Punkte des Iran mit den Vorstellungen der USA und Israel überhaupt zu vereinen sind. Und welchen Impact dieser Sinneswandel von Herrn Trump auf die weltweiten Finanzmärkte in den nächsten Tagen und Wochen eventuell haben könnte. In diesem Sinn, willkommen zum BTC Echo Markt Update Live. Ich bin Stefan Lübeck, ihr kennt mich, Redakteur und Marktexperte bei BTC Echo. Und heute, wie gesagt, ohne den Kollegen Johannes, der aber bestimmt, denke ich mal, vielleicht auch zuschaut im Hintergrund. Schauen wir mal, vielleicht meldet er sich. Also lasst uns einfach mal keine Zeit verlieren und mal direkt schauen, was so los ist. Ich habe mal exemplarisch dafür die Krypto-Bubbles rausgeholt. Ihr kennt sie. Man sieht auf den Tag endlich mal wieder eigentlich alles grün. Gewinner, Zcash mit 25% Kurs plus, aber ansonsten auch sehr, sehr, sehr anlehnig. Viele in den Bereich langsam plus 5 oder mehr Prozent, teilweise plus 10%. Insofern, man sieht, pünktlich zum Strategiewechsel im Marktupdate hier in der Sendung, blinkt der Kryptomarkt jedenfalls mal wieder grün auf und einige Altcoins zeigen ja ein Stück weit ein erstes Lebenszeiten, kann man sagen. Daher nochmals, bevor wir losstarten, noch die Aufforderung an euch. Habt ihr Altcoins oder charttechnische, irgendwelche Coins, die ihr charttechnisch analysiert haben wollt, dann nur her damit. Packt die am besten in den Chat. Ich probiere die dann zwischenzeitlich aufzusammeln und versuche eure Kandidaten dann am Ende in der Live-Analyse genauer unter die Lupe zu nehmen. Gut, vielleicht bevor wir in die Charts schauen, ihr seht es gerade hier, wie gesagt, die Bubbles zeigen mir, es sieht gut aus. Man sieht auch auf der Woche haben wir uns deutlich erholt, nur wenige stehen noch im Wochenvergleich jetzt tatsächlich noch im Minus. Lass uns aber vorweg nochmal die letzten 24 Stunden so ein bisschen Revue passieren lassen. Und zwar, ich habe es ja angesprochen, wir haben ja von einer Drohung der totalen Zerstörung, das war noch gestern Vormittag der Fall, des Irans bis hin zu engen Gesprächen, die laufen würden, bis hin zu scheinbar jetzt erstmal zumindest mal eines Waffenstillstands. Ich habe dafür mal mitgebracht, was Herr Trump dazu denn heute Morgen schrieb. A big day for world peace. Iran wants it to happen. They've had enough. Likewise, so has everyone else. Das klingt alles so ziemlich, ja, ich sag mal, erstmal positiv. Er feiert sich selber, er feiert seinen eigenen Waffenstillstand, muss man sagen. And we'll be loading up with supplies of all kinds and just hanging around in order to make sure that everything goes well. Das zeigt schon, okay, direkt mal wieder abziehen tun wir noch nicht. Wir gucken uns das jetzt erstmal an. Und insofern, the Golden Age of the Middle East, ich gehe gleich noch ein bisschen darauf ein, warum das ja vielleicht gar nicht so easy ist, wie er das wieder alles gerade formuliert. Denn ich würde dazu einfach vielleicht mal gerade ja so ein bisschen den 10-Punkte-Plan, den Iran im Endeffekt an die USA übermittelt hat und den sie ja gefühlt zähneknirschend dann erstmal akzeptiert haben, mal gerade durchgehen. Denn was verlangt der Iran? Viele lesen dann so, okay, Waffenstillstand, aber was ist im Endeffekt los? Ja, der Iran fordert eng Ende der Angriffe auf den Iran. Irans Kontrolle über die Straße von Hormuz, zusammen mit dem Oman wohlgemerkt. Anerkennung der Urananreicherung durch den Iran. Da weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, weil genau das ist ja im Endeffekt einer der Gründe, warum angeblich militärisch interveniert wurde. Aufhebung aller primären Sanktionen. Was heißt das? Bislang war es so, Handel von US-Bürgern war untersagt mit dem Iran, also betreffend zum Beispiel Ölhandel, Finanztransaktionen oder sämtliche Investitionen zum Beispiel im Iran. Die Aufhebung aller sekundären Sanktionen, das sind die indirekten Sanktionen gegen Dritte, also Nicht-US-Akteure, die weltweit gelten und die richten sich explizit gegen ausländische Firmen oder Staaten, wenn diese mit Iran Geschäfte machen. Typische Konsequenzen wären dann, wenn es den USA nicht gefallen, Ausschluss vom US-Finanzsystem, Zugang zum Dollar wird blockiert oder auch Geschäftsverbote mit den USA, worst case. Als nächstes Aufhebung aller Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, Aufhebung aller Resolutionen des Governorrats, also im Grunde genommen sehr viele Sachen, die auf UN, also weltweiter Basis oder auf US-Basis passiert sind, sämtliche Resolutionen und Sanktionen, die die im Endeffekt gegen Iran in den letzten, muss man sagen, zwei Dekaden aufgebaut haben. Was fordert der Iran noch? Zahlung von Entschädigungen an den Iran durch die Zerstörungen, die die USA und Israel angerichtet haben. Auch so eine Sache, wo ich nicht sehe, wie das funktionieren soll. Abzug der US-Kampftruppen aus der Region, okay, selbstredend, das kann man dann nachvollziehen und dürfte vermutlich auch im Sinne Herrn Trumps sein. Und dann im Endeffekt Beendigung des Krieges an allen Fronten, einschließlich im Libanon. Ja, Trump sagt zwar, dieser Plan sei eine praktikable Grundlage, das war im Grunde die Antwort darauf gestern Abend, das bedeutet aber faktisch auch, der Iran behält, fassen wir es zusammen, behält die Kontrolle über die Straße von Hormus. Die Befreiung des iranischen Volkes, die ja Herrn Trump so wichtig war, stand jetzt erstmal vom Tisch. Keine weiteren Forderungen nach einem Führungswechsel im Iran seitens USA oder Israels. Finde ich strange, zumal ja Israel auch gerade das irgendwie forcieren wollte. Keine Diskussion über Irans Urananreicherung, das war ja eigentlich mehr oder weniger der Haupttopic und quasi die große Angst, die suggeriert wurde. Stichwort Atombombe etc. Und ja, damit bleibt quasi alles beim Alten subsumiert und Iran scheint eher gestärkt daraus hervorzugehen. Das ist zumindest meine Meinung nach, was ich bisher so gehört und gelesen habe. Ja, was heißt das im Endeffekt? Was könnte im Hintergrund meiner Meinung nach passieren sein? China könnte Iran im Hintergrund dazu bewegt haben, dem wohl zuzustimmen. Zumal die Schiffsgebühren, die ja der Iran weiterhin erheben möchte, ihr habt es gelesen vielleicht, wir hatten vor ein paar Tagen dazu auch einen Artikel, zum einen in Krypto wohl, das dürfte die Minderheit sein, und vor allen Dingen aber auch in CNY, also im Renminbi, im chinesischen Yuan, gezahlt werden sollen. Fazit für mich, ich wünsche mir ein Ende des Krieges, aber es scheint mir aktuell zumindest mal auf Basis dieser Forderung irgendwie dann doch sehr unwahrscheinlich zu sein, dass die Konfliktparteien sich da einigen können. Was ich die letzten Stunden auch sehe und lese, gibt es weiterhin Raketen- und Drohnenangriffe, zum Beispiel auf Bahrain und Kuwait. Dann habe ich von Explosionen in Industrieanlagen im Iran gelesen und auch im Libanon fährt Israel unverändert Angriffe. Also insbesondere Beendigung des Krieges an allen Fronten, einschließlich Libanon, das dürfte da dann ja wohl irgendwie auch nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob das explizit auf die USA gemünzt war. Die USA hat ja Libanon selbst gar nicht angegriffen, das war ja eisig, die Israelis. Insofern, genaues weiß man nicht, sag ich mal. Und ob wir auf Basis dieser ganzen Gemengelage nun einen dauerhaften Waffenstillstand wirklich sehen werden, und dann auch die Straße von Hormus, die in den kommenden 14 Tagen laut des neuen Oberhaupts, also Khamenei Junior, und auch allen Seiten bestätigt wurde, erstmal für 14 Tage für sämtliche Schifffahrt erstmal wieder geöffnet werden soll, dann auch dauerhaft offen bleiben kann, wird die Zeit zeigen. Dürfte ein schwieriges Unterfangen werden, gerade wenn der Iran auch fordert, dass sie dauerhaft die Kontrolle über die Straße von Hormus haben wollen, also weiterhin dieses Druckmittel Druckmittel in der Hinterhand haben wollen. Ich finde es sehr schwierig, wie man von einer totalen Zerstörung gestern noch dann auf quasi auf einen derartigen 180-Grad-Wechsel irgendwie dauerhaft kommen soll, ohne dass wieder neue Scharmütze losgehen, zumal man noch eins vielleicht wissen muss: Der Iran hat 31 Provinzen und seit des Todes von Khamenei, des geistigen Führers, haben die ihren Long-Term-Plan aktiviert, wonach dann dezentral agiert wird und alle 31 Provinzen selber autark für sich entscheiden, ob sie zum Beispiel, wie sie sich wehren, ob sie Drohnen losschicken etc. pp. Gestern, kurz nachdem das dann alles verkündet wurde, hieß es dann auch direkt wieder, es würden einige Drohnen oder auch Raketenangriffe auf Israel und Kuwait gestartet werden. Da sagte dann die US-Administration direkt, ja, das wären da wohl noch nicht quasi die Friedensgespräche oder beziehungsweise der Waffenstillstand, die Information darüber wäre noch nicht an alle Kommandoebenen des IRGC durchgedrungen im Iran, aber das sollte dann wohl auch in den nächsten Stunden passieren. Wird man mal sehen, wie das weitergeht. Fakt ist erstmal, generell positiv, dass es da nicht zu größeren Kampfhandlungen dann letzte Nacht vielleicht gekommen ist. Immerhin waren die B-52-Bomber eindeutig auf dem Weg. Die waren in England gestartet und waren mehr oder weniger schon in dem Luftraum oder waren schon in quasi Schlagdistanz, als es dann im Endeffekt zu dieser News-Entwicklung kam. Mal ganz abgefahren, vielleicht ein bisschen weg von dem Iran. Ich wollte euch vielleicht nochmal auf den aktuellen Stand bringen. Mal ein bisschen gucken, was ist jetzt eigentlich in dieser ganzen Zeit passiert, ne? Das sind wohlgemerkt Zahlen nicht von aktuell, die sind teilweise höher, teilweise jetzt aufgrund des Rückfalls bei von Rohöl des Preises wieder etwas gesunken. Dennoch sollten wir mal im Blick behalten, wer eigentlich im letzten Jahr oder welche Commodities in den letzten Jahren oder in den letzten 12 Monaten, Entschuldigung, derart stark gestiegen sind. Ne? Und ich habe jetzt mal die markiert, die in diesem Falle relevant sind. Wir sehen es auch bei Aluminium zum Beispiel und auch weiteren Sachen, die hier natürlich auch wahlweise vor Ort produziert werden oder zumindest mal dadurch durch die Straße von Hormuz quasi verschifft werden. Wir sehen aber insbesondere Heizöl, Brent Crude. Wir sehen Gasolin, also im Grunde genommen Diesel, Benzin etc. Wir sehen WTI Crude. Das sind alles Sachen, die massiv im Preis gestiegen sind. Und ja, die sind vielleicht jetzt heute in der ersten quasi Entwicklung oder Reaktion auf diesen Waffenstillstand, diesen 14-tägigen, erstmal im Preis ein wenig gefallen. Das bedeutet aber nichtsdestotrotz, dass die Verbraucherpreise womöglich die nächsten Monaten, weil das ja immer durchgereicht wird und wir einen massiven Backlog von über 1000 Schiffen haben, die allein in der Straße von Hormuz jetzt auf beiden Seiten irgendwie teilweise beladen, teilweise unbeladen, verweilen, sich nicht bewegen konnten und jetzt womöglich in den nächsten 14 Tagen schnellstmöglich da irgendwie durchgeschickt werden, dass wir diesen Backlog erstmal abarbeiten müssen und dass wir zusätzlich aber auch diese Beladung, wenn denn möglich, wir wissen, in Katar zum Beispiel ist nicht unerhebliche Teile der LNG-Infrastruktur zerstört worden, also im Grunde genommen auch die Verladung von LNG dann problematisch. Insofern, das dürfte alles weiter auf die Verbraucherpreise hauen. Ich glaube, da dürfte man sich irgendwie keinen, dem nicht falscher Hoffnung hingeben sozusagen. Und da habe ich direkt mal einen Chart mitgebracht, die Commodities versus CPI. Wir sehen in der klassischen, das ist ein Chart seit 2010, da sehen wir, dass die CPI-Daten, also die Verbraucherpreise in den USA, immer klassisch mit dem Commodity-Sektor und den Kursentwicklungen dort oder Preisentwicklungen, muss man ja sagen, mitgelaufen sind. Jetzt sehen wir im Grunde genommen, dass wir ja faktisch in den letzten paar Jahren schon eine deutliche Abkapselung gesehen haben. Wir sehen, dass Commodities gerade jetzt nochmal in der letzten Zeit deutlich hochgeschossen sind, steht sogar jetzt nochmal ein wenig höher definitiv, als wir es, ne, Stand 30.03.2026, also dürften nochmal ein bisschen höher stehen. Und wir sehen aber gleichzeitig, zuletzt waren die CPI-Daten bei 2,4%. Da wird es, denke ich mal, spannend sein zu sehen, wie wir am Freitag, für alle, die es nicht im Blick haben, am Freitag kommen die CPI-Daten, die US-Verbraucherpreise, für den Monat März raus. Also sprich, den kompletten Monat dann, in dem auch die militärischen Handlungen schon waren. Und dementsprechend erwarten die Analysten mittlerweile einen Sprung auf 3,4%, also 1% hoch von 2,4% auf 3,4%. Das darf in Anbetracht der Preisentwicklung bei den Rohstoffen meiner Meinung nach absolut nicht verwundern. Mal gucken, ob 3,4% ausreicht oder wir eventuell sogar noch höher liegen. Fakt ist, es dürfte schwer sein für die Fed, dann mal eben mir nichts, dir nicht zu sagen, okay, wir machen hier eine lockere Geldpolitik. Die können mehr oder weniger vielleicht eher hoffen, dass dieser Effekt auf die Inflationsdaten temporär ist und dann womöglich in den nächsten Monaten sukzessive wieder abnimmt, unter der Prämisse vielleicht, dass wir im Endeffekt tatsächlich ein Ende des militärischen Konflikts dort im Mittleren Osten sehen werden.
Liebe Traderinnen und Trader, genau die, die durch Coins scrollen wie durch Reels, die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte, erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr, denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Um mal ein bisschen wegzukommen von dieser ganzen Geschichte, die uns eigentlich in den letzten 5-6 Wochen jetzt mittlerweile oder 5 Wochen gut in Atem gehalten hat, halten wir erstmal ein bisschen was Saisonales. Ich hatte in der Vorwoche mit Johannes schon darüber gesprochen, dass ihr statistisch gesehen wisst oder beziehungsweise wir wissen, dass der April und der Mai starke Monate für Bitcoin sind. Wir sind jetzt mitten im April. Und diese Statistik wird tatsächlich auch untermauert, wenn man einen Blick auf den MSCI World in diesem Fall legt. Das Interessante ist, der MSCI World, das ist die Global Stock Seasonality hier. Ähnlich sieht es übrigens auch beim S&P 500 grob aus, dass wir tatsächlich wissen, der April ist ein enorm starker Monat. Und die Statistik zeigt im Endeffekt, dass es der zweitbeste Börsenmonat ist nach dem November, im Grunde genommen der Vorweihnachtsrallye, mit einer durchschnittlichen Chance von 75%, dass der Monat positiv ausgeht, der Börsenmonat April, mit einem durchschnittlichen Kursanstieg von ungefähr roundabout 2%. Und insofern sieht man schon, wir haben viel vor uns. Wir sehen, die Entwicklung dürfte spannend werden. Jetzt warten wir mal ab, ob wir diesen Monat quasi diese positiven Impulse sehen, dass diese 2 Wochen Waffenstillstand dann auch in mehr enden optimalerweise und wir dann im Endeffekt sehen können, dass wir vielleicht das Schlimmste im Grunde genommen, ich will nicht sagen den Krypto-Winter, aber dass wir zumindest erstmal den Boden bei Bitcoin und auch den Altcoins womöglich gesehen haben könnten. Um vielleicht derartige Vergleiche sowie auch alle kryptorelevanten News im Blick zu haben, empfehle ich euch daher zudem die BTC Echo App. Wer sie nicht kennt, ich glaube, wir haben den Link auch in den Shownotes. Insofern einfach runterladen, BTC Echo App suchen. Dort habt ihr nämlich ganz viele derartige Schlagzeilen zu sowas, natürlich sämtliche Newsentwicklungen zu Krypto. Meine Chartanalysen findet ihr dort auch. Und jetzt denke ich aber mal, gehen wir ein wenig rüber direkt in die Charts. Ich habe nochmal mitgebracht, exemplarisch erstmal, bevor wir direkt in den Bitcoin-Chart rübergehen und in die Altcoin-Charts, die ihr euch wünscht, wie es eigentlich aussieht aktuell bei der Heatmap. Ihr kennt die Heatmap selber. Wir haben gestern durch diesen Anstieg ordentlich was wegrasiert. Und ihr seht im Grunde genommen, wir haben noch ein hohes Liquiditätsbatzen im Bereich 73 bis ungefähr 73.500 liegen. Wir gucken uns das gleich mal auch im Bitcoin-Chart an, ob das im Grunde genommen dahingehend irgendwie alignbar ist und dass es irgendwie passt. Wird definitiv spannend sein zu sehen, ob wir mit Zuge noch anderthalb Stunden dann wird der US-Markt langsam aufgehen, um dann im Endeffekt, ob wir die vorbörslichen positiven Kursentwicklungen beim S&P 500 und Co. dann auch tatsächlich im Kassamarkt sehen und wir einen bullischen Mittwoch erleben und Bitcoin womöglich zusammen mit den Altcoins dann vielleicht sogar noch weiter gen Norden ziehen kann und sich weiter erholen kann. Dann gehen wir mal direkt am besten rüber in den Bitcoin-Chart. Ich gucke schon mal parallel, was ihr alles, AIX, ich notiere mir das gerade nochmal. Wir haben noch Haber. Wenn ihr sonst noch irgendwas habt. Ich habe jetzt Solana, Polkadot, Shiba, Doge, AXS und Haber. Sicherlich macht es gerade Sinn, auf Bitcoin und auch Ethereum gleich mal zu schauen. Ethereum hat auch eine ordentliche Kursperformance hingelegt. Interessanterweise hat Bitcoin, ihr seht es schon, diese Kerze. Ne? Gestern sah es tagsüber noch so aus, als es hieß, es wird eine Höllennacht für den Iran, das Ende einer Zivilisation, was auch immer Herr Trump da teilweise proklamierte. Und wir fielen zwischenzeitlich unter die 20-Tage-Linie, konnten die dann aber halten im Endeffekt und sind dann tatsächlich gestern Abend durch die 50-Tage-Linie gen Norden geschossen, fast bis an mein nächstes relevantes Kursziel bei 72.800 Pi mal Daumen. Und jetzt sind wir dort erstmal abgeprallt, halten uns aber, und das ist wichtig meiner Meinung nach, oberhalb des Bereichs 75 bis 79. Das ist so eine Zone, wo ich jetzt sage, die soll optimalerweise in den nächsten Tagen jetzt erstmal halten oder am besten erstmal heute vor allen Dingen, weil wenn ihr heute hält, dann haben wir eine gute Chance, dass vielleicht der Markt erstmal weiter die Oberkante dieser Range der letzten, was sind das mittlerweile, 5. März, das sind ja fast 8 Handelswochen mittlerweile, die wir hier in dieser Range hier gesehen haben. Dementsprechend wird es spannend, ob wir es schaffen, diese Oberkante, wir sehen, das obere Bollinger Band biegt sich aktuell wieder auf, dann dürfte dann eventuell Raum geben bei einem Ausbruch über diese 72,8, dass wir in diese Zone knapp 74 bis ungefähr 74,5 laufen. Spannend wird für mich, ob wir wirklich diesen Bereich um 74 erreichen. Ihr habt gesehen, 73,5 ungefähr liegt noch viel Short-Liquidität. Auf der Oberkante bei 74 haben wir den Supertrend laufen. Da haben wir dann auch dieses erste Verlaufshoch vom 4. März, was in der Folge dann auch mehrfach hier dann per Tagesschluss und Tageseröffnungskurs relevant wurde. Insofern dieser Bereich 74.000, da gucken wir mal, ob wir einen Spike dahin schaffen und da nicht eventuell dann schon wieder das Ende der Reise ist und wir dann im Endeffekt zurückkommen, womöglich Luft holen, um dann höher zu laufen. Es dürfte sich sicherlich auch entscheiden, ob wir tatsächlich sehen, dass sich alle Konfliktparteien jetzt daran halten und dass wir nicht jetzt im Endeffekt nach nicht mal 24 Stunden wieder sehen, dass im Endeffekt alle müde weitermachen, Israel sich gar nicht dran hält, der Iran dann denkt, okay, wenn die sich nicht dran halten, dann müssen wir auch nicht und dann im Endeffekt fröhlich weiter Drohnen und Raketen fliegen. Ich denke, das dürfte entscheidend sein. Insofern für Bitcoin, wir sehen immerhin auf Tagesbasis, haben wir jetzt wieder einen leichtes erstes Kaufsignal im RSI gesehen, ist meiner Meinung nach durchaus wichtig. Und wir sehen auch, wenn ich in die kürzeren Zeiteinheiten gehe, bislang zumindest mal keine bärischen Divergenzen. Wir haben dieses Hoch hier gesehen und wir sehen hier tiefere Hochs aktuell. Also sprich, wir konsolidieren in einer Flagge, nachdem wir im Grunde genommen diese Aufwärtsbewegung hatten, konsolidieren wir mehr oder weniger seitwärts. Dann ist es völlig normal, dass auch der RSI hier ein tieferes Hoch macht. Insofern, solange wir vielleicht sogar hier runterkommen in den Bereich um 55 und dort abprallen auf Stundenbasis, um den RSI dann wieder gen Norden zu schicken, ist meiner Meinung nach alles soweit in Ordnung. Könnte vielleicht damit einhergehen, dass wir in dem Bereich irgendwo 75, 71 nochmal hier zurückkommen, hier dann abprallen und dann im Endeffekt weiter gen Norden laufen. Das wäre für mich so das Szenario, was okay wäre. Im Grunde genommen, schön wäre es, halten wir die 70. Ne, es kann natürlich passieren, dass wir nochmal einen Spike in Richtung 69 und ein paar Zerquetschte sehen. Ihr wisst, wie wichtig die 69 ist. Das sieht man hier im 4-Stunden-Chart und im Tageschart, habe ich immer wieder gesagt, das ist die Linie im Sand. Die war auch am Vortag, am Montag im Grunde genommen, wir haben sie versucht, die rauszunehmen bis an die 50-Tage-Linie, dann per Tagesschlusskurs nicht geschafft, im Endeffekt gestern rausgenommen. Solange wir oberhalb handeln, ist alles gut. Je höher wir im Grunde genommen jetzt aber kommen und quasi, ja, je besser es aussieht mit dem höheren Tief, um es mal so zu sagen, kann natürlich dann einfach sagen, man legt jetzt hier einfach mal so grob eine Aufwärtstrendlinie an. Solange dieser Trend jetzt hier intakt bleibt, bietet sich auf jeden Fall die Chance, dass wir höher gehen in den Bereich irgendwo 74 bis 75 und ein paar Zerquetschte vielleicht laufen. Ja, erst eigentlich, wenn wir diese braune Zone dann wirklich mal nachhaltig rausnehmen, haben wir eine Chance in meiner Meinung nach im Bereich 76, 8 und dann womöglich ja, ungefähr 78 zu laufen. Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, diese 14 Tage unter der Prämisse, dass das jetzt alles soweit hält, ne, rechne ich damit oder sehe ich zumindest mal eine Chance, dass wir in irgendeiner Weise vielleicht endlich dieses Gap, dieses CME-Gap im Bereich dieser 84,5 irgendwo zumachen. Da verläuft unweit auch die 200-Tage-Linie. Sprich, wir haben hier nicht nur rein auf horizontaler Sicht diese Verlaufstiefs aus dem November und Dezember 25. Wir haben, wie gesagt, das CME-Gap da. Wir haben, wie gesagt, die 200-Tage-Linie da. Das ist unverändert für mich das maximale Erholungsziel. Sei es drum, dass jetzt alle beteuern, alles wird wieder super. Rein charttechnisch gesehen könnte das einfach die Marke sein, schlicht und einfach aus dem Grund, dass man im Endeffekt, wenn wir jetzt sagen, das hier ist die Range gewesen, die wir die ganze Zeit gehandelt haben, und man legt sie grob, ist wahrscheinlich etwas zu tief genommen, dürfte man eher so machen, weil das die eigentliche Range eher war, und man legt sie an, dann kommen wir auch in diesen Bereich rein. Also im Grunde genommen auch der Measured Move aus dieser Bewegung hier grob gibt die Möglichkeit, dass wir in den Bereich um 84.000 reinlaufen können, unter der Prämisse, dass wir uns erstmal freischwimmen aus dieser Range. Das einmal dazu. So, ich gehe mal ganz schnell weiter, damit ich auch eure Charts gleich noch angehen kann. Juliette, du kannst Johannes sicherlich dann in anderen Formaten sehen, der macht jetzt eher Deep Dives, zudem ist er montags weiterhin im Invest mit mir natürlich dann zusammen am Start. Dadurch, dass ich aber hier sehr viele Charts auch für euch live mache, sitzt er nur sozusagen dann daneben und hat dann ja, etwas Zeit, die gebunden für ihn ist, wo er vielleicht auch etwas Sinnvolleres für euch tun kann, indem er zum Beispiel dann die Videos aufnimmt, um dezidierte Deep Dives über einzelne Krypto-Projekte oder Sektoren zu machen. Insofern vielleicht auch im Sinn von euch, dass ihr dort dann auch wieder zusätzlich Knowledge von Johannes bekommt. Deswegen haben wir überlegt, dass wir das jetzt erstmal so weiterfahren. Gut, wir schauen mal schnell auf Ethereum. Ich fand es interessant, ich habe gestern übrigens eine Kursanalyse zu Ethereum geschrieben. Da habe ich geschrieben, die Bullen müssen jetzt und die Zeit läuft davon. Was ist? Wir lagen zu dem Zeitpunkt an der 20-Tage-Linie. Da habe ich gesagt, die soll nicht aufgegeben werden. Und wir müssen schnell durch die 2150 wieder durch. Das haben wir gestern geschafft. Und wo sind wir rangelaufen? Und diese Marke konnte man sehr, sehr, sehr genau vorher, Stunden vorher schon wissen. Um 19 Uhr wurde die Kursanalyse veröffentlicht. 2272 war das Kursziel, wenn wir denn aus dieser lila Zone ausbrechen. Wo sind wir im Hoch rangelaufen? 2272, also on the dollar genau, haben wir das Kursziel, was ich dort beschrieben hatte, angelaufen. Jetzt gilt es meiner Meinung nach für Ethereum, analog auch ähnlich wie bei Bitcoin. Jeglicher Rücksetzer hier zurück wird optimal schon abgebremst im Bereich 2200. Das heißt, wir haben Pi mal Daumen 2% runter vom aktuellen Niveau. Hier fangen wir uns und probieren dann im Endeffekt diese 2272 rauszunehmen, um im Endeffekt in Richtung Vormonatshochs zu laufen. Unschön wäre es, wenn wir jetzt den Bereich 2150 wieder aufgeben. Diese 2150 muss jetzt optimalerweise gehalten werden. Dann besteht eine gute Chance, dass wir tatsächlich eine Trendfortsetzung sehen und wir diesen türkisenen Bereich abgeleitet aus Vormonatshoch und der Oberkante, insbesondere des 23ers, dieser Erholungsbewegung, ausgehend von diesem Tief hin zum All-Time-High, bei ungefähr 2458 US-Dollar, dann anlaufen könnten. Das ist für mich das erste relevante Kursziel auf der Oberseite. Sollten wir das rausnehmen und das analog dazu, dass Bitcoin im Bereich 78, womöglich 80.000 laufen kann in den nächsten Tagen, dass wir dann im Endeffekt diese Zone irgendwo 2,6, 2,630, insbesondere mit 2,630, diesem abgeleitet aus diesem Verlaufstief vom 21. November, dann erstmal attackieren könnten. Gerade wenn wir dafür noch jetzt ein paar Tage brauchen, kommt natürlich logischerweise auch die 200-Tage-Linie hier immer weiter gen Süden und dürfte dann womöglich irgendwo hier dann langsam verortet werden, wenn wir denn hier im Endeffekt hinlaufen. Insofern rechne ich damit, dass das erstmal ein wichtiger Bereich sein könnte, auch ein Schlüsselbereich, und womöglich hier vermehrte Gewinnmitnahmen einsetzen könnten, wenn wir diese 200-Tage-Linie attackieren. Ob es dann im Endeffekt direkt ausreicht für einen Spike hier durch, um in Richtung 2,8, 2,9 irgendwo reinzulaufen. Das wäre für mich eigentlich kurzfristig erstmal das maximale Erholungsziel. Und vom aktuellen Niveau ja auch immerhin noch 25 bis fast 30% mehr Upside, wird man sehen. Das sind auf jeden Fall die Kursmarken, die wir auf der Oberseite haben. Wie gesagt, Unterseite wäre es schlecht, wenn wir diese 2,150 erneut aufgeben sollten, weil dann... Das dürfte wahrscheinlich damit einhergehen, dass diese ganze militärische Auseinandersetzung doch wieder an Fahrt gewinnt und dieser vorübergehende Waffenstillstand dann von einer der Parteien dann doch wieder gebrochen werden dürfte oder worden ist, um es mal so zu sagen. Gut, wir gehen mal ganz schnell weiter. Ihr habt mir hier genannt einige Sachen. Ich weiß gar nicht, ob wir Haber nicht zuletzt schon hatten. Ich meine, wir hatten Haber zuletzt schon mal. Ich gehe deswegen mal ganz kurz drauf ein. Wir haben wie bei allen gesehen, dass wir eine Gegenbewegung gesehen haben. Bei manchen Altcoins ist sie tatsächlich überschaubar ausgefallen. Ihr seht es schon, bei Haber muss die 9,2 Cent weg. Und insbesondere 50-Tage-Linie, die ganze Zeit hier als Widerstand, seit Monaten eigentlich als Widerstand fungiert, muss rausgenommen werden. Da sind wir in der Spitze heute Morgen rangelaufen. Die haben bei 9,4 Cent, hat bisher gehalten als Widerstand. Das in Kombination mit dieser übergeordneten Abwärtstrendlinie, dieser grünen, bei ungefähr 9,5 Cent. Das muss rausgenommen werden, nachhaltig. Dann hätten wir eine Chance, in Richtung 10,2 Cent zu laufen. Und erst wenn diese 10,2 Cent wirklich rausgenommen wird, dann meiner Meinung nach ist mehr Platz, dass wir womöglich uns erholen können in den Bereich irgendwo um 12,5, 12,6 Cent. Da verläuft auch die 200-Tage-Linie. Das ist das, was man zu Haber sagen kann. Sehen wir da wieder einen Rückfall unter die 20-Tage-Linie. Und dieses Bereichs, der hier ungefähr bei 8,9 Cent mal Support, mal Widerstand war, fallen wir unter diesen Bereich zurück. Dann ist es wie gewohnt so zerronnen, meiner Meinung nach. Und dann kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass wir wieder in den Bereich um die Vorwochentiefs bei ungefähr 8,3, 8,4 Cent zurückfallen. Gut, wir gehen mal ganz schnell weiter. Solana. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, immerhin, und das ist das Positive bei Solana, dass wir, obwohl wir ja, ihr habt es alle mitbekommen, Drift, die größte Perp-Dex auf Solana, wurde gehackt, 280 Millionen weg. Wer das nicht gelesen hat, wir haben dazu, meine ich jetzt, glaube ich, schon einen Artikel raus, oder der kommt heute. Es ist krass, was da passiert ist, Social Engineering at its finest. Die letzten 6 Monate wurde das Team von Drift bearbeitet auf Konferenzen von einer Firma, die sich als Market Maker ausgegeben hat, die im Endeffekt so ein Vertrauen gewonnen hat von den Drift-Verantwortlichen, um an immer mehr Informationen zu gelangen, um dann im Endeffekt so einen krassen Hack durchführen zu können und 280 Millionen in Assets stehlen zu können. Insofern nicht positiv für Solana, definitiv. Insofern erstmal positiv, dass dieser Bereich um 80 Dollar wieder gehalten hat. Ne? Ihr seht es, der war seit Februar 26 die ganze Zeit Support. Das ist eigentlich der Bereich, der auf der Unterseite der Make or Break ist. Wird der aufgegeben, dann wären es 67 und dann wären es schnell auch irgendwo der Bereich in den 50ern irgendwie als Ziel. Wir haben jetzt aber immerhin mal die 20-Tage-Linie zurückerobert, sind aber, das seht ihr, wie viel schwächer Solana ist als Ethereum und Bitcoin zum Beispiel. Bitcoin und Ethereum haben beide ihre 50-Tage-Linie zurückerobert. Bei Solana ist die 50-Tage-Linie aktuell bei 88 Dollar. Bedeutet, wir sind noch ein Eckchen von weg. Wir haben dann ungefähr 5% drunter aktuell. Das heißt, wir müssen die erstmal rausnehmen. Und es zeigt sich auch, die Stärke dieses Trends ist nicht so groß, weil wir haben ja hier im Endeffekt handelt der RSI immer noch in der neutralen Zone, hat also auf Tagesbasis noch kein Kaufsignal generiert. Ne? Das heißt, wir brauchen einen Ausbruch hier, brauchen einen Ausbruch drüber, um dann im Endeffekt mehr Potenzial zu haben. Für mich ist aber der Bereich um 92,93, ne, da haben wir jetzt den Supertrend, oberes Bollinger Band. Das war hier Widerstand, 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 Fehlausbruch, hier war es Widerstand. Bedeutet, diese Zone hier um 92,93 US-Dollar ist das Make-or-Break-Level auf der Oberseite. Das muss rausgenommen werden, ist also Schlüsselwiderstand. Und erst wenn wir den rausnehmen, haben wir eine Chance, 97 anzulaufen, um dann eventuell bei einem Sweep in den Bereich 105 bis 112 zu laufen. Grundvoraussetzung dürfte in meiner Meinung aber definitiv sein, dass auch Bitcoin und Ethereum sich weiter bullish zeigen und im Grunde genommen den ganzen Kryptomarkt, ja, ein Stück weit einfach die Boote alle auf dem See auf ein Niveau höher gezogen werden. Nur dann dürfte Solana im Endeffekt auch die Chance haben, höher zu gehen. Weil machen wir uns nichts vor, der Meme-Coin-Sektor, die Meme-Coin-Chain Solana, das fährt aktuell nicht die großen Gewinne ein. Mit Hyperliquid haben sie eine große Konkurrenz in vielen Bereichen und dieser Hack von Drift ist definitiv unglaublich problematisch. Und das heißt, die Highspeed-Blockchain, die ja genau prädestiniert ist für so eine Perpetual-Geschichten, die durch das Firedancer-Update ja genau in diesen Bereich rein wollte, also rein von so einer, ja, wir sind eine Meme-Coin-Chain und nicht mehr, hin zu, wir machen RWA-Assets, wir haben die Möglichkeit über unsere Geschwindigkeit im Endeffekt, Futures, Perpetuals etc., High-Frequency-Trading im Endeffekt abzubilden. Genau das hat natürlich durch diesen Hack bei Drift jetzt einen neuen Rückschlag erlitten. Insofern wird man mal sehen, wie stark der Vertrauensverlust dann perspektivisch sein wird. Gut, Solana weg. Ich gucke mal gerade auf die Uhrzeit. Was haben wir laufen? 37 Minuten, ein paar können wir noch machen. Ihr habt AXS, das ist doch Axis Infinity. Gott, AXS, lange nicht mehr angeguckt tatsächlich. Ich gucke mal, ob ich das hier in meiner Liste habe. Ja, Axis Infinity. Puh. Ja, ich glaube, wir haben das letzte Mal, als ich die angesprochen habe, waren wir in diesem Bereich. Da habe ich, wahrscheinlich sogar gesagt, keine Ahnung, wo das auf einmal herkommt, der Pump and Dump. Womöglich sollte man in so einem Bereichen dann, auch wenn man sich mit kleinen Minus trennt, womöglich dann davon trennen, bevor man im Grunde genommen die ganze Rolle rückwärts wieder mitmacht. Ja, jetzt haben wir mehr oder weniger eigentlich alles, was wir in diesem Spike Ende Januar im Endeffekt gewonnen haben, wieder aufgegeben, 200-Tage-Linie wieder verloren. Wir handeln jetzt wieder unter sämtlichen gleitenden Durchschnitten, muss man ganz klar so sagen. 20-Tage-Linie versuchen sie sich gerade dran. Wir haben jetzt immerhin hier eine Range ausgebildet. Wir brauchen also auf Deutsch gesagt einen Range-Ausbruch, der mit Rückeroberung der 50-Tage-Linie bei 1,21 dann ja vielleicht irgendwo eine Chance hat, in die Zone von 1,30, 1,35 zu laufen. Mehr sehe ich dann aber tatsächlich noch nicht, muss ich gerade so sagen, weil Axis Infinity für mich ein totes Projekt. Ich weiß nicht, ob da viel passiert ist, ob die jetzt ein neues Spiel rausbringen oder was die planen. Dementsprechend, ja, ist da echt schwer, was zu sagen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, die Bollinger-Bänder verengen sich. Und das sieht man auch in dieser Seitwärtsrange seit 22. März. Das deutet darauf hin, dass wenn es im Grunde genommen eine Trendbewegung gibt, optimalerweise, logischerweise eine Erholung im Zuge einer ganz marktweiten Erholung im Kryptosektor, dann hätten wir eine Chance, höher zu laufen. Ansonsten, viel ist zu Axis Infinity nicht zu sagen. Und kannst einfach sagen, geben wir per Tagesschlusskurs im Endeffekt diese Zone um 1,08 Dollar ungefähr auf, ne, per ein oder mehr Tagesschlusskurs. Und wir sehen womöglich auch, ja, dass der Kryptomarkt sich dann doch nicht so stark vielleicht erholt, wie wir jetzt vielleicht erhoffen, haben wir schnell einen Dollar oder womöglich sogar 90 Cent wieder auf der Uhr stehen. Das dürfte womöglich dann das Kursziel auf der Unterseite sein, wenn wir hier wegbrechen. Gut, einmal rüber zu Dot. Wir können vielleicht auf der Unterseite zumindest markieren, dass wir wissen, 1,23 Dollar ist per Tagesschlusskurs jetzt aktuell der Bereich, der gehalten werden muss. Ihr seht es, dieser Move, gestern waren wir kurz drunter bei 1,20, dann sind wir hochgeschossen auf 1,33. Ihr seht aber, wie schwach sich dort dennoch verhält. 20-Tage-Linie, rangelaufen, bisher noch nicht geschafft. 50-Tage-Linie, sollten wir die zurückerobern, also 1,32 ungefähr zurückerobern. Vielleicht eine Chance, in Richtung 1,42 zu laufen, meiner Meinung nach. Das wäre auch mehr oder weniger diese Trendoberkante, die mal hier Resist wurde, dann Support wurde, dann wieder aufgegeben wurde, dürfte also wieder Resist sein. Da verlaufen Supertrende, 50-Tage-Linie. Das heißt, Bereich 1,42, 1,45 in Kombination mit dem fallenden Bollinger-Band hier oben dürfte kursbegrenzend wirken, ist für mich kurzfristig dann erstmal das Erholungsziel. Nur wenn sich wirklich Bitcoin, Ethereum, alle, also wirklich der ganze Markt erstmal wieder gepumpt wird, haben wir vielleicht eine Chance, im Bereich perspektivisch wieder diese 1,60 anzulaufen. Die 1,60 sind einfach abgeleitet von diesem Tief, von diesen Hochs hier, oder Bereich 1,66, 67 meinetwegen, das maximale Kursziel auf der Oberseite. Ich weiß nicht, wo da mehr herkommen soll, zumal bei Polkadot im Endeffekt aktuell ja auch nicht wirklich viel los ist, muss man sagen. Gut, wir gehen mal weiter. Dogecoin hatte noch jemand gefragt. Kann man auch getrost sagen. Wir versuchen aktuell immer in die 20-Tage-Linie zurückzuerobern. Die ist bei 9,3 Cent. Die haben wir jetzt gestern dann erstmal zurückerobert. Jetzt handeln wir an der 50-Tage-Linie kombiniert mit dem oberen Bollinger-Band. Diese Zone war auch zuletzt horizontal von relevant. Insofern Bereich 9,6 Cent. Nehmen wir die raus, haben wir eventuell eine Chance, irgendwo in diese Zone um 10,5, 10,8 Cent zu laufen. Mehr ist da kurzfristig nicht zu sehen. Also ich wüsste auch nicht, klar kann sein, dass wenn wir wieder Meme-Coin-Pumps sehen, dass dann auch Doge sich erstmal bewegt. Fakt ist aber, diese Zone 10,5, 10,8 Cent, irgendwo dieser Bereich ist jetzt erstmal Resist. Erst wenn wir den rausnehmen, haben wir vielleicht 12 Cent. Das war ja dieses markante Tief vom Ende Dezember. Das war zuletzt bei diesem Zwischenpump Mitte Februar. Das Maximum der Gefühle bedeutet ja 11,8 Cent. Vielleicht auf der Oberseite drin unter der Prämisse, dass wir weiterlaufen. Unterseite geben wir 8,8 Cent auf. Haben wir sehr schnell irgendwo wieder dieses Jahrestief bei irgendwie 8 Cent im Blick. So, dann mal ganz kurz weiter. AXS, Ship Doge, da hat noch jemand ganz kurz gefragt, Aero. Ich gucke mal auf die Zeit, was haben wir laufen? 43, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Dann gehe ich mal ganz schnell auf Aero. Beziehungsweise Aero müsste ich hier irgendwo haben. Dann haben wir eventuell schon einen Chart, der etwas vorbereitet ist. So. Einmal rübergezogen. Wir sehen zumindest mal, wenn man den Chart nicht im Blick hat, erstmal das Weitwinkelobjektiv rausholen, wie immer. Da sehen wir schon, diese Zone ist key. Abgeleitet aus diesem April 25 Tief. Die hat jetzt erstmal gehalten. Ja. Das ist der Bereich, der halten muss. Sieht aktuell zumindest auch mal, dadurch, dass wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder sind das zweieinhalb Monate? Nee, gute 2 Monate, 9 Wochen, hier einen Boden gebaut haben, haben wir zumindest mal eine Chance oder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass diese Zone hält. Für mich ist wichtig, per Wochenschluss oberhalb der 30,5 Cent, also ungefähr was, 31 Cent knapp, halten wir uns da drüber, womöglich eine Chance, dass wir wieder die Oberseite angreifen. Jetzt zurück in den Tageschart, mal schnell geguckt. Wir kriegen immerhin vorsichtig jetzt ein Kaufsignal, wenn sich das mal bestätigt, wenn wir aus der neutralen Zone im RSI rausgehen. Das wäre jetzt erstmal wichtig, ja. Da müssen wir sagen, auf der Oberseite, ihr seht schon selber, wir kämpfen, ne, 20-Tage-Linie zurückerobert, jetzt 50-Tage-Linie angeschlagen, versucht auszubrechen, bisher nicht geschafft. Das ist erstmal das, was wir sehen. Wir sehen übrigens, die 50-Tage-Linie war auch zuletzt im März mehrfach immer wieder angeschlagen, per Tagesschlusskurs nicht geschafft. Das heißt, es wäre schon mal ein kleiner Game-Changer, wenn wir den per Tagesschluss rausnehmen, sprich den Bereich 34 Cent rausnehmen. Wichtig wäre, oder beziehungsweise dann kommt in den Blick, und da sieht man, wie eng das eigentlich ist, es ist gar nicht mal weit, ne? Das sind hier, sind das 6% Upside-Potenzial, dass wir in diese an die Unterkante dieser türkisen Zone ranlaufen bei ungefähr 36,3 Cent bis hin zur Oberkante, das wären im Moment schon 12%, 38 Cent. Die 38 Cent, vielleicht sogar etwas höher, 38 bis 39,5 Cent, wenn wir dieses markante Tief hier haben. Erst wenn wir das nachhaltig hier rausnehmen, dann wäre diese übergeordnete Range nach gen Norden aufgelöst. Und dann könnt ihr, habe ich vorhin schon mal gerade gezeigt, was man dann immer macht, ist im Endeffekt nichts anderes. Man nimmt diese Range, klont sie, um dann abzuleiten, wo wir im Endeffekt hinlaufen könnten. Das wäre dann als Kursziel irgendwo der Bereich um grob 50 Cent, bis er da wahrscheinlich ankommen dürfte, auch die 200-Tage-Linie langsam angekommen sein hier, in Kombination damit, dass es diese Zone hier zuletzt im Januar nach dem Abverkauf hier dann nicht zurückerobert werden konnte. Ja, ist der Bereich um 50 Cent womöglich erstmal das maximale Kursziel auf der Oberseite für Evo. Gut, zum Abschluss noch. Achtet auf zum einen, was macht der US-Dollar heute, weil das, was im Endeffekt passiert ist, ihr seht es hier schon, Downgap, US-Dollar invers ist heute deutlich gefallen, hat logischerweise damit was zu tun, dass dieses Cash is King jetzt gerade nicht mehr benötigt ist. Auf der positiven Seite muss man sagen, durch den Abverkauf in den US-Indizes und weltweit, auch beim DAX und Co., liegt unglaublich viel Cash eigentlich jetzt auf der Seitenlinie, wo womöglich erste Anleger wieder Angst haben können, oh nein, den Zug zu verpassen, und dementsprechend wird wieder reingefummelt. Das könnte bedeuten, dass wir erstmal ja die Erholung sich fortsetzt, solange wir keine negativen News sehen. Dass der US-Dollar hier auch unter die Räder kommt, ist logischerweise, dass die Leute jetzt tatsächlich lustigerweise jetzt sehen, okay, ich brauche nicht unbedingt vielleicht mehr Cash, ich gehe jetzt wieder zum Beispiel in Silber, heute stark gestiegen, ich gehe wieder in Gold, also ich gehe wieder in die harten Assets zurück. Sicherlich profitiert haben dürfte heute auch der Yuan, weil der Yuan im Endeffekt, wenn es tatsächlich das ist, worin der Iran jetzt dann abrechnet, seine Passierzölle da in der Straße von Hormuz, leidet natürlich logischerweise der US-Dollar drunter, und der Yuan dürfte dadurch gestärkt werden. Generell sieht man aber, es ist ein Risk-Off-Move, kann man so sagen. Das heißt, die Leute gehen aus US-Dollar raus und suchen aktuell wieder Assets mit mehr Rendite. Man hat es auch gesehen, die Zinsen auf zweijährige Staatsanleihen sind auch zurückgegangen. Und insofern zeigt sich eigentlich die Entwicklung, dass wir womöglich jetzt erstmal ein paar Tage mehr Erholung sehen könnten. Das vielleicht mal dazu. So, ich würde mal sagen, wir haben jetzt erstmal alles Wichtige abgedeckt. Wer, wie gesagt, alles Wichtige im Blick haben will, empfehle ich die BTC Echo App. Ansonsten, logischerweise, wenn ihr eine Kursanalyse, wie gesagt, ich habe gestern stand das drin, Ethereum muss jetzt liefern, und da standen die Kursziele drin. Heute werde ich übrigens, glaube ich, mal wieder XRP analysieren, also für die Leute, die vielleicht Ripple gut finden. Wenn ihr kein Plus-Abo habt, das könnt ihr, glaube ich, für einen Monat weiterhin unter anderem in der App auch abschließen, draufklicken, einen Monat testen, ob euch die Artikel gefallen, meine Kursanalysen gefallen, ob ihr einen Mehrwert davon habt, kann sich dann lohnen. Insofern, glaube ich, mache ich jetzt erstmal, ihr merkt schon, ich habe viel alleine mal wieder geredet, Schluss für heute. Wer noch Fragen hat oder auch Kritik oder Anregungen zum quasi neuen Format ausschließlich mit mir, kann das gerne dann auch in der BTC Echo Telegram Gruppe tun, @BTC Echo, danach einfach mal suchen in Telegram und joinen. Dort könnt ihr dann mit mir oder mit der Community insgesamt aktuelle Trends und Trades besprechen. Ich freue mich in jedem Falle drauf, und ansonsten danke fürs Einschalten. Ich sag mal, wir hoffen, dass das sich jetzt so ausgeht, dass wir nicht direkt heute schon wieder eine 180-Grad-Drehung sehen. Wäre schön zu sehen, auch vielleicht für das iranische Volk, und dass mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Und das tut natürlich auch gut unser allen Portfolios, wenn die mal ein bisschen wieder grün und nicht nur rot sind. Insofern schauen wir mal, dass wir eine erfolgreiche Restwoche haben. Nur einen Blick haben, heute Abend Fat Minutes, 20 Uhr. Könnte eventuell was liefern, für mich eher interessant. Morgen die finalen BIP-Zahlen, 14.30 Uhr aus den USA, also wie stark ist die Wirtschaft tatsächlich gewachsen. Plus die PCE-Kerninflationsdaten, die kommen morgen auch um 14.30 Uhr. Die sind allerdings für den Monat Februar, also insofern, die laggen einen Monat länger. Insofern, da sind die Daten sozusagen über den im Zuge des militärischen Konflikts noch nicht mit drin. Und ansonsten, dann vor allen Dingen Freitag die CPI-Verbraucherdaten, denn da sind dann auch schon, wird dann sich zeigen, wie stark im Endeffekt der Impact des militärischen Konflikts beziehungsweise der Schließung der Straße von Hormuz dann auf die Verbraucherpreise in den USA haben wird. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Montag, kann ich sagen, dann wieder mit Johannes im Invest. Und ansonsten nächsten Mittwoch das Marktupdate live mit mir. Bis dann, ihr Lieben, und danke fürs Einschalten. Und gerne mal einen Daumen hoch verteilen und einen Kommentar. Das tut auch immer gut. Dann weiß ich auch, dass es euch gefallen hat. In diesem Sinn, bis nächste Woche, ihr Lieben.